Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما قلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 1. Februar 2022, gleich dem 12. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Imam Khomeini, ein gerechter Knecht Gottes und der Erneuerer des reinen mohammedanischen Islam. Dann geht es weiter mit einem weiteren Beitrag mit dem Titel Das bellende Regime. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Beginn der Fajr-Dekade in Iran. Fajr-Dekade. Revolutionsführer besucht Mausoleum von Imam Khomeini. Bis zur Wiederbelebung des JCPOA hat IAEA keinen Zugang zu Informationen über neue Nuklearanlagen in Isfahan. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Beginn der Fajr-Dekade in Iran. Heute ist im iranischen Kalender der 12. Bahman und damit der Jahrestag des Beginns der Fajr-Dekade der Islamischen Revolution. Vor 43 Jahren kam am 12. Bahman, also 1. Februar 1979, Imam Khomeini, Friede sei mit ihm, der Gründer der Islamischen Republik Iran, aus seiner 15-jährigen Verbannung, zuletzt im französischen Exil, zurück nach Iran. 10 Tage später feierte man in Iran den Sieg der Islamischen Revolution. Seither ist der 22. Bahman ein Feiertag. Die Tage zwischen dem 12. und dem 22. Bahman werden als Fajr-Dekade, also 10 Tage der Morgendämmerung, der Hayy-e-Fajr, bezeichnet. Die Fajr-Dekade ist also der Zeitraum von der Rückkehr Imam Khomeinis bis zum Sieg der Islamischen Revolution. In diesem Zeitraum finden alljährlich zahlreiche Veranstaltungen und Festivals wie das Fajr Film Festival statt. Fajr-Dekade – Revolutionsführer besucht Mausoleum von Imam Khomeini. Im Vorfeld des Beginns der Fajr-Dekade und des Jahrestages der Rückkehr von Imam Khomeini, Friede sei mit ihm, nach Iran, hat das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei am Montagnachmittag das Mausoleum des Gründers der Islamischen Republik Iran besucht. Der Revolutionsführer besuchte auch die Gräber der Märtyrer der Revolution, der Heiligen Verteidigung, der Verteidiger des Heiligen Schreins und sprach Gebete und die Sure Al-Fatiha auch für sie. Die Feierlichkeiten zur Fajr-Dekade beginnen heute in Iran sowie in einigen Ländern und markieren den Vorlauf zum 43. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution, die das von den USA unterstützte Pahlavi-Regime stürzte. Die Islamische Revolution, die 1979 das angloamerikanische Pahlavi-Regime in den Mülleimer der Geschichte warf, gilt heute als mächtige und unaufhaltsame Kraft in der Region. Beispiele hierfür sind die heroischen Kämpfe des palästinensischen und libanesischen Volkes gegen das israelische Regime. Bis zur Wiederbelebung des JCPOA hat IAEA keinen Zugang zu Informationen über neue Nuklearanlagen in Isfahan. Der ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den internationalen Organisationen in Wien hat erklärt, dass die internationale Atomenergiebehörde IAEA bis zur Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA keinen Zugang zu Überwachungsinformationen der neuen Nuklearanlagen in Isfahan haben wird. Mohammad Reza Rahebi sagte am Montagabend gegenüber Reportern in Wien, der Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde ist ein regelmäßig aktualisierter Bericht, der den Mitgliedern dieser Organisation die neuesten technischen Informationen zu den nuklearen Aktivitäten Irans zur Verfügung stellt. Er fügte hinzu, laut diesem Bericht hat die Islamische Republik Iran die IAEA darüber informiert, dass man beabsichtigt, Zentrifugenteile in einem neuen Komplex in Isfahan anstelle im Karaj-2-Komplex herzustellen. Der Prozess hat noch nicht begonnen, sagte Rahebi und ergänzte, die IAEA wird in der Lage sein, ihre Aufsichtsstandards entsprechend anzupassen, obwohl diesbezügliche Informationen bei Iran verbleiben und die Agentur keinen Zugang dazu haben wird, bis Iran seine nuklearen Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA-Abkommens wieder aufnimmt. 4 Iraner von britischer Sanktionsliste gestrichen. Die europäische Sanktion-Webseite berichtete, dass die britische Regierung 4 iranische Staatsangehörige von ihrer Sanktionsliste gestrichen hat. Die Webseite schrieb am Montag, dass Ahmad Zargar, Hassan Haddad, Mohammad Hejazi und Sayed Hassan Firuzabadi, die seit 2011 auf der britischen Sanktionsliste standen, von der Liste gestrichen wurden. Laut der Quelle unterliegt Zargar jedoch immer noch EU-Sanktionen. Hejazi steht weiter auf der Liste der UNO, der USA und der EU, und die EU und die USA haben Firuzabadi weiter auf ihrer Sanktionsliste. In den letzten Jahren haben westliche Länder und Institutionen eine Reihe iranischer Staatsangehöriger unter falschen Vorwänden auf ihre Sanktionslisten gesetzt. Sie sind aber im Rahmen des Atomabkommens JCPOA verpflichtet, ihre Namen von der Liste zu streichen. Katar. Erreichung des Atomabkommens ist für uns von großer Bedeutung. Katar betonte die Bedeutung des Abschlusses des Atomabkommens mit Iran und erklärte, dass dieses ein Faktor für die Stabilität in der Region sei. Der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sagte gegenüber Al Jazeera am Montagabend, dass bei dem Treffen zwischen dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani und US-Präsident Joe Biden in Washington verschiedene Themen, darunter die Atomgespräche mit Iran, diskutiert würden. US-Präsident Joe Biden ist am Montag Ortszeit mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, im Weißen Haus zusammengetroffen, wobei er sagte, Doha sei ein wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter Washingtons. Bin Abdulrahman erklärte diesbezüglich, dass man die offenen Kanäle mit den USA und Iran nutzen werde, um die Ansichten einander anzunähern. Der katarische Außenminister fügte gegenüber Al Jazeera hinzu, wir versuchen, die iranische Seite davon zu überzeugen, positive Maßnahmen bezüglich der Länder der Region zu ergreifen. Der demokratische Senator Chris Murphy sagte, ohne auf den einseitigen Rückzug seines Landes aus dem Atomabkommen JCPOA hinzuweisen, ich hoffe, dass wir mit der Hilfe von Katar alle Seiten wieder zum Atomabkommen bringen können. Wir sind Katar sehr dankbar für seine Rolle bei den Beratungen mit Iran, sagte Murphy gegenüber dem arabischen Dienst von Al Jazeera, ohne die Niederlage der USA bei ihrer Kampagne des maximalen Drucks auf Iran zu erwähnen. Wir hoffen, dass ein regionaler Sicherheitsdialog stattfinden wird und die Regierung von Doha bereit ist, weil sie in dieser Hinsicht ein wichtiger Akteur ist. So Murphy weiter, ohne näher darauf einzugehen. AI. Israels Vorgehen gegen Palästinenser ist rassistisch. Amnesty International hat einen Bericht verfasst, in dem das israelische Vorgehen gegen Palästinenser als rassistisch bezeichnet wird. Russia Today berichtete am heutigen Dienstag, dass Amnesty International das zionistische Regime als rassistisches Regime in den palästinensischen Gebieten und gegenüber arabischen Bürgern kritisiert habe. Am Montagabend teilte die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Callamard, der Nachrichtenagentur AFP mit, die Organisation beabsichtige den Bericht heute, Dienstag, zu veröffentlichen. Als Antwort auf die Äußerungen des israelischen Außenministers Yair Lapid, der die Organisation des Antisemitismus beschuldigte, sagte Callamard, dass die Kritik an Israels Vorgehen in keiner Weise antisemitisch sei und dass die Organisation gegen Antisemitismus und jede Form von Rassismus sei und man konsequent rassistisches Vorgehen verurteile und dieses bei vielen Führern auf der ganzen Welt kritisiert habe und kritisieren werde. Die Jerusalem Post berichtete zuvor, dass israelische Verantwortungsträger besorgt seien, dass das Regime im Jahr 2022 von internationalen Organisationen als Apartheid-Regime eingestuft werde. Großbritannien droht Kreml-nahen Personen mit Sanktionen. Die britische Regierung hat gewarnt, dass jeder russische Angriff auf die Ukraine zu Sanktionen gegen Unternehmen und Personen mit engen Verbindungen zum Kreml führen werde. Laut Reuters versuchten die USA und Großbritannien am Montag, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Nachricht zu übermitteln, dass das Vermögen reicher Russen im Ausland sanktioniert werde, wenn der russische Präsident seinen Truppen den Einmarsch in die Ukraine befehle. Ein britischer Regierungsbeamter sagte gegenüber Reuters, dass die USA und ihre Verbündeten eine Liste von Eliten zusammengestellt hätten, die Putin oder seinem nahen Umfeld nahestehen und Sanktionen gegen sie verhängen, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow reagierte darauf und sagte, dass eine derartige Drohung einen Angriff darstelle. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 3 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das deutsche Gesetz untersagt Lieferung von Waffen in Krisenregionen. Davon ist Israel ausgenommen. Medien in Deutschland berichten, dass 3 U-Boote der deutschen Firma ThyssenKrupp an Israel geliefert werden. Der israelisch-schweizerische Journalist Shraga Elam meint, dass Moral und Menschenrechte völlig außer Acht gelassen werden, wenn es um Geschäfte mit Israel geht. Darüber führten wir mit ihm ein Interview. Heute hören Sie den 3. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Elam, ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Frage, ob Deutschland entsprechend seines Verhaltens gegenüber Israel auch so einen entsprechenden Einfluss auf das Land hat, wenn es um den Nahostkonflikt geht, wenn Palästinenser zum Beispiel unterdrückt werden. Da vermisst man von Deutschland. Wird das, was die Israelis gegen Palästinenser machen, ist das so ein Tabuthema in Deutschland?
Ja, mehrheitlich schon mit gewissen Einschränkungen, aber grundsätzlich, und das ist auch interessant, was dieser hohe israelische Beamte gesagt hat, nämlich er sagte, und das ist für mich typisch für die Verhältnisse zwischen Deutschland und Israel, dann soll Merkel dem Netanyahu gesagt haben, gemäß dieser Beamte, dass wenn dieses Deal nicht stattfindet, so wie es steht, also ThyssenKrupp-Verkauf an Israel, dann würde Deutschland den Druck auf Israel erhöhen bezüglich Palästina-Politik und so weiter. Und das sieht man, wenn diese Meldung oder diese Behauptung stimmt, was durchaus logisch wäre, sieht man eigentlich, da benutzt man allenfalls die Palästina-Frage als Druckmittel auf Israel für deutsche Interesse. Also da, insofern bekommt diese Affäre noch zusätzliche Brisanz.
Herr Elam, Sie haben auch davon gesprochen, dass diese U-Boote auch gegen Iran eingesetzt werden könnte oder werden. Wie verhält sich diesbezüglich Deutschland? Ist das der deutschen Regierung nicht bewusst?
Ja, absolut. Also es gab diesbezüglich auch eine Spiegel-Veröffentlichung und so über dieses Nuklearpotenzial von diesen U-Booten. Das ist nicht irgendwie offiziell. Aber ich meine, wenn das wirklich so ist, was auch Sinn macht, dann weiß von dem ganz bestimmt ThyssenKrupp. Ich sage, die Zusammenarbeit ist sicherlich so stark, dass eben, wenn man sieht, auch das Geschäft mit Ägypten, dann stellen sich ja Militärexperten in Israel die Frage, ja, heute gibt es Abkommen mit Ägypten, aber was morgen passieren würde, weiß man nicht. Und in dem Fall wirft man dem Netanyahu praktisch einen Hochverrat an die israelische Verteidigungsinteressen. Und ich gehe davon aus, dass da auch wiederum eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel stattfinden. Und es gibt genug Technologien, dass die deutschen Hersteller können irgendwie praktisch eine Kontrolle über die U-Boot weiterhin pflegen. Das ist durch Hightech-Technologie durchaus möglich. Also es geht schlussendlich wirklich um eine enge israelische-deutsche Zusammenarbeit, die eben eine ganz lange Geschichte hat. Und wie ich vorhin gesagt habe, hat das an sich nicht mit deutschen Schuldgefühlen zu tun, sondern mit knallharten gegenseitigen Interessen.
Herr Elam, was würden Sie so dann speziell zu diesem jetzt Geschäft in dieser heiklen Zeit sagen, dass ausgerechnet Deutschland jetzt so einfach Lieferungen zugesagt hat?
Ja, also es ist sicherlich im Hinblick auf den bestehenden Konflikt zwischen und Spannungen, sagen wir so, zwischen Israel und Iran, dieses Geschäft ist wie Ölgießen auf offene Feuer. Und da spielt Deutschland bewusst aus eigenem Interesse eine zentrale Rolle. Anstatt für Entspannung zu besorgen, werden Sachen weiter gepflegt. Und es ist ganz klar, dass diese U-Boote, das ist eine spezielle und sehr starke Angriffswaffe und im Moment mehrheitlich, wenn nicht ganz ausschließlich, gegen Iran gerichtet. Und das trägt sicherlich nicht für eine weitere Entspannung bei. Also die deutsche Politik muss sich wirklich in Frage stellen. Und der Druck in Deutschland selber soll diesbezüglich auch wachsen, weil es gibt da eben Korruptionsverdacht, deutscher Korruptionsverdacht von der Regierung Merkel. Und so weiter. Also es ist da, ob die Medien in Deutschland das wagen würden zu machen, Es ist schwierig. Also man weiß beispielsweise, ganze Springer-Presse, sie haben eine Klausel im Vertrag, die Journalisten dort, dass sie gar nicht die Israel zu heftig kritisieren dürfen. Ob sie das jetzt, also von Springer-Presse ist da kaum was zu erwarten, würde ich meinen. Um die anderen weiß ich nicht. Also es ist, aber es ist auf jeden Fall, diese Affäre hat nicht nur eine Brisanz in israelischer Politik, wobei dort von der bestehenden Untersuchungskommission ist nicht viel zu erwarten. Zumal auch der Regierungschef, Naftali Bennett ist gar nicht so groß dafür. Er hat seine Stimme jetzt enthalten bei diesem Beschluss und das wird bestimmt nicht viel bringen.
Vielen Dank, Herr Elam, für dieses Gespräch.
Ja, gern geschehen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Imam Khomeini, ein gerechter Knecht Gottes und der Erneuerer des reinen mohammedanischen Islam. Bleiben Sie dran!
Wir stehen kurz vor dem Jahrestag des Siegs der Islamischen Revolution in Iran. Wir haben für Sie Programme vorgesehen, die wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Tage präsentieren werden. Im ersten Teil dieser Serie werden wir, während wir allen Liebhabern der Islamischen Revolution im Iran zu diesen gesegneten Tagen gratulieren, Ihnen die herausragenden moralischen Eigenschaften des Gründers der Islamischen Revolution, Imam Khomeini, erzählen, vor allem seine Sonderrolle bei der Wiederbelebung des reinen mohammedanischen Islams. Am 1. Februar 1979, etwa um 9.27 Uhr Ortszeit, betrat Imam Khomeini zum ersten Mal seit über 14 Jahren wieder iranischen Boden, um eine in der Zeitgeschichte einzigartige Revolution zu begründen. Eine Revolution, die laut vielen Zeugen, Beobachtern und Analysten mehr als alles andere eine Botschaft von Spiritualität, Unabhängigkeit und echten islamischen Werten war. Und mit der Gründung der Islamischen Republik, die aus dieser Revolution im Iran resultierte, leuchteten die Funken des reinen mohammedanischen Islam mehr denn je seit Beginn des Islam auf die Welt. Zweifellos ist einer der Hauptfaktoren für das Wiederauftauchen der reinen Lehre des ursprünglichen Islam der große Architekt der Islamischen Revolution im Iran, Sayyid Ruhollah Mousavi Khomeini, bekannt als Imam Khomeini, der inspiriert vom heiligen Propheten des Islam, Prophet Muhammad, eine islamische Staatsordnung in der gegenwärtigen antireligiösen gründete. Dieses Staatssystem ist auch 43 Jahre nach seiner Gründung ein Zufluchtsort für Entrechtete, Unterdrückte und Freiheitssuche in der Welt. Es wird gesagt, dass als die Zahl der Gefährten des heiligen Propheten, Friede sei mit ihm, ungefähr 40 erreichte, Gott ihm befahl, seine Einladung jetzt zu offenbaren. An jenem Tag sahen diejenigen, die in der Nähe des Berges Safa waren, dass der Gesandte Gottes die Felsen und Klippen heraufgestiegen war und den Berg Safa mit fester Entschlossenheit und standhaften Schritten entklommen und dann mit lauter Stimme rief, »Ja, Sabaha«, er warnte normalerweise so, wenn es um Gefahren und wichtige Dinge ging. In kurzer Zeit versammelte sich eine große Anzahl von Menschen. Der Prophet sah die Menschen mit unendlichem Mitgefühl und Barmherzigkeit an und begann mit den Worten, »Habt ihr jemals eine Lüge von mir gehört? Habt ihr etwas Unwahres gehört?« Alle sagten, »Nein, wir haben nichts von dir gesehen oder gehört, außer Wahrheit und Reinheit.« Nachdem er die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen hatte, bot der Prophet an, »Wenn ich euch jetzt sage, dass die Reiter des Feindes hinter diesem Berg hervorkommen und euch angreifen, glaubt ihr mir? Habt Kenntnis und Wissen. Nach diesem Leben habt ihr eine laute Welt, eine Welt, die viele Schmerzen, Leiden, Qualen, Unglück und Entbehrungen hat. Deshalb warne ich euch vor der schweren Qual, der euch gegenübersteht, und warne euch vor ihrer Gefahr.« Imam Khomeini, möge Gott ihm gnädig sein, startete seine Bewegung ebenfalls mit dem Ziel, die Religion des Gesandten Gottes Salawatullah alaih wiederzubeleben und in seiner Rede im Jahr 1343 nach iranischem Sonnenjahr 1964 warnte er alle davor, das erniedrigende Kapitulationsgesetz zu billigen, welches volles Zugeständnis an die USA und Verletzung der nationalen Souveränität vorsieht, und sagte: »Herr, ich erkläre Gefahr. O iranische Armee, ich erkläre Gefahr. O Politiker des Iran, ich erkläre die Gefahr. O Kaufleute des Iran, ich erkläre die Gefahr. O Gelehrte des Iran, o Autoritäten des Islam, ich erkläre die Gefahr. O Gelehrte, o Religionsstudenten, o Autoritäten, o Herren, o Najaf, o Rom, o Mashhad, o Teheran, o Shiraz, ich erkläre Gefahr.« Imam Khomeini, möge Gott ihm gnädig sein, das große Oberhaupt der islamischen Revolution, war mit dem Geist der Aufrichtigkeit und Dienerschaft geschmückt, und zu jeder Zeit war er in seinen Worten und Taten Gott gehorsam und suchte sein Wohlgefallen. Ayatollah Khamenei, der Nachfolger von Imam Khomeini und das derzeitige Oberhaupt der islamischen Revolution im Iran, sagt über die Eigenschaft von Imam: Imam Khomeini, möge Gott ihm gnädig sein, war ein weiser Anbeter, dem es gelang, sich von der Dienerschaft des Atheismus zu befreien und ein wahrer Diener Gottes zu sein. Er baute sich ein gesundes Herz und ein inneres Licht auf und ging in Gott zugrunde. Im Vers 24 der Surah Al-Fol bezieht sich der Heilige Koran auf die Wiederbelebung der Religion des Islam und wendet sich an diejenigen, die zum Glauben gekommen sind und danach trachten, ihre Herzen immer durch das Licht des Glaubens erleuchtet zu halten. O die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Und wisset, dass Allah zwischen dem Menschen und seinem Herzen trennt und dass ihr zu ihm versammelt werdet. In der Tat kann eine lebendige Schule lebensspendend sein, und der Islam, der immer dynamisch und lebendig ist, kann Leben spenden und die Welkheit seiner Anhänger verhindern. Aus der Sicht Imam Khomeinis ist der reine mohammedanische Islam ein Islam, dessen Hauptquelle der Koran, in dessen Mittelpunkt und Kern die Herrschaft der Ahlul Bayt steht und an dessen Spitze während der Abwesenheit von Imam al-Asr die politische Autorität der Religionsgelehrten ist. Mit anderen Worten, der reine Islam ist eine Religion, die sich vom Koran, der Herrschaft der Ahlul Bayt und der politischen Autorität der Gelehrten verzweigt und auf der Grundlage der richtigen Vernunft und Logik und Meinung gebildet wird, so wie auf dem Koran basiert ist. Imam Khomeini glaubte, dass der reine Islam von Muhammad salawatullah alai den Ungläubigen keinen Raum lässt, die Muslime zu dominieren und dass die Muslime immer an der Spitze stehen und dabei die göttlichen Gebote und Verbote befolgen und den leuchtenden Versen des heiligen Koran folgen. Nach Ansicht von Imam Khomeini waren Gerechtigkeit und Bekämpfung von Unterdrückung herausragende Merkmale des reinen mohammedanischen Islam, eines Islam, der Unterdrückung und Ausbeutung bekämpft und versucht, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Gott der Allmächtige hat die Umsetzung der Gerechtigkeit von Anfang an mit der Aussendung des Gesandten und Prophezeiungen der Propheten dem Ziel und Zweck der Religion vorgestellt und sagt in einem Teil von Vers 25 der Sura Hadid: Wahrlich, wir schickten unsere Gesandten mit klaren Beweisen und sandten mit ihnen das Buch und die vage Werte herab, auf dass die Menschen Gerechtigkeit üben mögen. Imam Khomeini sagt auch über die zentrale Rolle der Gerechtigkeit in der Islamischen Republik: In der Islamischen Republik herrscht die islamische Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit wirft einen Schatten über die ganze Nation. Was in der Schah-Zeit war, ist nicht in der Islamischen Republik. Viele Analysten glauben zu Recht, dass Imam Khomeini der größte Erwecker des religiösen Denkens nach den keuschen Imamen alaihis salam ist. Jemand, dessen Ziel mit der islamischen Revolution und der Schaffung einer intellektuellen und sozialen Bewegung die Wiederbelebung des reinen Islam Mohammeds war. Er beschränkte Religion nicht auf einzelne Handlungen und glaubte an die Gesamtheit der Religion und ihre Präsenz in gesellschaftlichen Sphären. Der große Führer der islamischen Revolution führte nicht nur die iranische Revolution zum Sieg, was den Geist der Einheit und der islamischen Brüderlichkeit in allen muslimischen Gesellschaften hervorrief. Die islamische Revolution von Imam Khomeini war auch eine Explosion von Licht und die Strahlen dieses Lichts durchstrahlten alle islamischen und nicht-islamischen Länder und brachten allen Unterdrückten im Allgemeinen und den Muslimen im Besonderen Ehre und Stolz. Das auch in einer Situation, in der Religion infolge der giftigen Propaganda der Feinde als Opium der Nationen bezeichnet wurde. Durch die Gründung der islamischen Revolution zeigte er jedoch der Welt, dass der Islam die Fähigkeit hat, die Gesellschaft zu managen und das Glück der Welt und des Jenseits zu garantieren.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von einer Chorgruppe mit dem Titel Navide Pirusi, das heißt Die gute Botschaft des Sieges. Musik Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Das bellende Regime. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes.
To step up.
Seit Beginn seiner Präsidentschaftskampagne hat US-Präsident Joe Biden der Welt erklärt, dass Amerika zum Atomabkommen mit Iran zurückkehren will. Von diesem Tag an drohte Israel, dass es die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen würde, sollten die USA zu dem Abkommen zurückkehren. Während die Gespräche zwischen Teheran und den G4+1-Ländern fortgesetzt werden, wird Israels Stimme der Qual lauter. Naftali Bennett, israelischer Premierminister.
Israel ist sehr besorgt über die Bereitschaft, die Sanktionen aufzuheben und im Austausch für unbefriedigende Beschränkungen im Nuklearbereich einen Fluss von Milliarden Dollar nach Iran zuzulassen. Dies ist die Botschaft, die wir in jeder Weise weitergeben, sei es an die Amerikaner oder an die anderen Länder, die mit Iran verhandeln. Israel hat eine Druckkampagne gestartet, um sicherzustellen, dass die Länder, die in Wien mit Iran verhandeln, nicht dem zustimmen, was israelische Funktionäre als schlechtes Abkommen bezeichnen, das Teheran erlauben soll, Atombomben herzustellen. Doch die bloße Idee, eine Atombombe zu bauen, wird von Iran strikt abgelehnt. Im Jahr 2003 erließ das iranische Oberhaupt ein Fatwa, die die Herstellung und den Einsatz jeglicher Form von Massenvernichtungswaffen, einschließlich Atomwaffen, verbot. Iran zu beschuldigen, Atomwaffen anzustreben, ist jedoch eine Strategie, die Israel anwendet, um seine feindselige Haltung gegenüber Iran zu legitimieren. Es hat sogar seine militärischen Aktivitäten verstärkt. Im November führten Seestreitkräfte Israels, der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains zum ersten Mal gemeinsame Sicherheitsoperationen mit einem US-Kriegsschiff. Einen Monat zuvor startete Israel auf einem Wüstenflugplatz nördlich der Hafenstadt Eilat ein Kriegsspiel, bei dem Kampfflugzeuge aus den besetzten Gebieten und 7 anderen Ländern teilnahmen. Israel stellte auch 1,5 Milliarden Dollar bereit, um seine Streitkräfte auf einen möglichen Angriff auf iranische Atomanlagen vorzubereiten. Tatsächlich gibt es auch fast täglich Warnungen von israelischen Funktionsträgern. In der jüngsten Drohung befahl der israelische Kriegsminister seinen Streitkräften, eine militärische Option vorzubereiten. Benny Gantz warnte die Welt, dass Israel die Sache selbst in die Hand nehmen würde, wenn ein neues Nuklearabkommen Iran nicht so einschränken sollte, wie Israel es wolle. Benny Gantz, Israels stellvertretender Ministerpräsident. Kürzlich sagte Stabschef Aviv Kochavi, Israel bereite sich darauf vor, falls nötig, iranische Nuklearziele anzugreifen. Sie werden niemals abgeschlossen sein. Die einzige Zeit, in der sie abgeschlossen sein wird, ist, wenn wir sie tatsächlich durchführen. Bis dahin werden wir weiter daran arbeiten, um sie zu verbessern. Das ist etwas, was jedes Militär tun muss. Wir gehen diesen Weg. Wir haben sie natürlich in unseren Händen, aber wir werden sie weiterbilden und ständig verbessern, um sie auf das höchstmögliche fortgeschrittene Niveau zu bringen. Das iranische Streben nach Atomwaffen muss gestoppt werden. Wenn die Welt sie vorher stoppt, ist das sehr gut. Aber wenn nicht, müssen wir unabhängig aufstehen und uns selbst verteidigen. Gantz' Aussagen könnten als direkte Drohung interpretiert werden. Es gibt jedoch mehrere Militärexperten in und außerhalb Israels, die glauben, dass sie nichts als leere Drohung sind. Laut mehreren hochrangigen israelischen Militärs und Experten ist Israel nicht in der Lage, Iran anzugreifen. Ihnen zufolge kann Tel Aviv mit keinem Angriff das iranische Atomprogramm zerstören oder sogar erheblich verzögern, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Nun könnte man sich fragen, warum ein Angriff auf Iran unmöglich wäre, obwohl Israel über neueste Militärwaffen, Kampfflugzeuge und die Unterstützung der USA verfügt. Es stimmt, Israel hat viel Erfahrung in Bezug auf Luftangriffen. Aber es wird nicht so einfach sein wie bei der Bombardierung von Ägypten, Gaza, Irak, Libanon, Sudan, Tunesien und Syrien. Man kann Israels Bombardierung von Anlagen in Iran nicht mit seinen Angriffen auf den irakischen Ors-Irak-Reaktor im Jahr 1981 oder die syrische Al-Kubar-Anlage im Jahr 2007 vergleichen. Relik Shafir, Ein pensionierter israelischer Luftwaffengeneral, der 1981 Pilot bei einem Luftangriff auf eine irakische Nuklearanlage war, sagt, eine Bombardierung iranischer Nuklearanlage sei fast unmöglich. Iran hat Dutzende Nuklearanlagen, einige tief unter der Erde, die für israelische Bomben nur schwer zu durchdringen und zu zerstören sind. Tatsache ist, dass israelische Kampfflugzeuge nicht groß genug sind, um solch große Bomben zu tragen. Die besser geschützten Orte müssten wiederholt mit weniger effektiven Raketen getroffen werden, ein Prozess, der Tage oder sogar Wochen dauern könnte. Benjamin Netanyahu, ehemaliger israelischer Ministerpräsident. Ich bin auf einer sehr beeindruckenden Tour auf dem Luftwaffenstützpunkt. Ich schaue mir alle unsere Waffensysteme und Flugzeuge an. Hinter mir ist das Adir-Kampfflugzeug F-35. Iran hat kürzlich mit der Zerstörung Israels gedroht. Es sollte daran denken, dass diese Flugzeuge jeden Ort im Nahen Osten erreichen können, auch Iran und sicherlich Syrien. Das andere Hindernis ist die Geografie. Wenn Israel beschließt, Iran anzugreifen, müssen seine Kampfflugzeuge über 3000 Kilometer fliegen, um Iran zu erreichen. Dies würde zu Treibstoffknappheit führen, da die Flugzeuge die gleiche Menge fliegen müssen, um zurückzukehren. Israel hat bereits Jets bestellt, die solche Flüge zu einem Preis von 2,4 Milliarden Dollar durchführen können. Aber es wird wahrscheinlich vor Ende 2024 nicht einmal eines davon erhalten. Hinzu kommt die Angst vor Vergeltung. Sollte Iran angegriffen werden, wird es natürlich vehement reagieren. Einige israelische Flugzeuge würden bei den Einsätzen verloren gehen. Ihre Piloten würden getötet oder gefangen genommen und solche Verluste hätten enorme Konsequenzen für Israel. Iran ist ein Land mit fast 86 Millionen Einwohnern, das potenziell seine Netzwerke im gesamten Nahen Osten für Vergeltungsmaßnahmen mobilisieren kann. Vom Libanon bis nach Palästina und Syrien könnten pro-iranische Kräfte, die Israel umgeben, das Regime dazu bringen, einen hohen Preis für jeden Angriff zu zahlen. Auch Israels berühmtes Raketensystem taugt nicht für eine solche Konfrontation. Der Iron Dome wurde nie in einem echten Kampf getestet. Es hat nur selbstgebaute Gaza-Raketen abgefangen, keine echten Raketen. Und es ist nicht einmal in der Lage, diese handgefertigten Raketen abzufangen. Wenn also ein Krieg ausbricht, kann man mit Sicherheit sagen, dass die eiserne Kuppel den Israelis keine große Hilfe sein kann. Zudem verfügt Iran über ein beeindruckendes eigenes Raketenarsenal, das zu Präzisionsschlägen fähig ist und auf eine israelische Bombardierung mit Leichtigkeit reagieren kann, indem es weiche Ziele verfolgt. Daniel Gold, Leiter der israelischen Direktion für Verteidigungsforschung und Entwicklung.
They always shoot at Israel rockets, but in 2004 or 5 people start to get killed.
Sie haben stets Raketen gegen israelische Raketen geschossen, aber 2004 und 2005 begann das Töten von Menschen. Es ärgert mich sehr, dass wir keine Lösung haben. Und ich erinnere mich sogar, dass wir keine Lösung hatten, als 1991 der Irak Raketen auf Israel abfeuerte. Wissen Sie, Tel Aviv war leer. Sie schossen um Tel Aviv herum und ich habe beschlossen, dass wir etwas tun müssen, obwohl auf der ganzen Welt nichts getan wurde und alle sagten, es sei nicht möglich. Man muss kein General oder Stratege sein, um zu verstehen, dass die Erklärungen der israelischen Funktionäre über Israels Bereitschaft zu einem Militärschlag leeres Gerede sind. Man braucht nur einen Blick auf die letzten Jahrzehnte zu werfen. Seit Januar 1995 behauptet Israel, Iran sei der Produktion von Atomwaffen viel näher als gedacht und es könnte weniger als 5 Jahre von einer Atombombe entfernt sein. 27 Jahre später droht Israel immer noch, iranische Nuklearanlagen zu bombardieren. Und doch passiert nichts. Es ist deutlich, dass Israel dies nur vorspielt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.